Heute gehen wir wieder gemeinsam auf eine Reise in Richtung Neuland. Ich weiß nicht, wie es euch so geht mit dem Neuen. Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, also mit dem Neuen habe ich es nicht immer so. So das Altbewährte, das ist zwar alt, aber immerhin bewährt. Und so frage ich mich immer mal wieder, ja, das Neue, ist denn das wirklich immer besser und so? Das zeigt sich zum Beispiel in meiner Handyhülle, die hat eine super Funktion. Ich habe so die Befürchtung, dass eine neue Hülle nicht mehr das Gleiche kann. Und so bin ich ein bisschen zurückhaltend, wenn es um neue Dinge geht. Andere sind bestimmt unternehmungslustiger, die mir heute zuhören. Ich glaube, diese Predigtserie zum Thema Neuland, die fordert vor allem Menschen wie mich heraus. Menschen, die sich schwer tun mit dem Neuen. Und heute kommen wir jetzt zu Josua 2 mit dem Thema Neuland. Das Neuland erkunden. Das Volk Israel bekam ja den Auftrag von Gott, das Neuland, also das verheißene Land, einzunehmen. Und dann bekamen sie Angst, wurden ungehorsam, mussten einen 40-jährigen Umweg machen und jetzt stehen sie wieder vor diesem Neuland. Nur noch getrennt durch den Jordan, den sie bald einmal überqueren müssen. Über den Jordan gehen. Und das kennen wir vielleicht. Heute ein Euphemismus für Sterben. Für viele Menschen, für viele Bibelleser ist so, über den Jordan gehen, das bedeutet geistlich gesehen, ins verheißene Land zu kommen, also ins Jenseits. Aber ich glaube, es geht hier bei dieser Geschichte geistlich gesehen um mehr. Das verheißene Land ist nicht zuerst das Jenseits, sondern es ist das ewige Leben, das bereits im Hier und Jetzt beginnt und in alle Ewigkeit fortdauert. Dieses verheißene Land ist das Leben in Fülle, das Leben im Segen. Also eigentlich geht es so um die Frage, Gott, wo möchtest du mich haben? Das ist die große Frage. Und ich glaube, dass Gott uns aus unserem Ägypten rausführen möchte. Dort, wo wir unter der Knechtschaft der Sünde leben, in der Sklaverei, dass wir ausziehen und einziehen ins verheißene Land, dort, wo Gott uns haben möchte. Das, was Gott für uns vorbereitet hat. Dieses neue Land, das Gott für uns vorbereitet hat, ist nicht immer einfach. Ist nicht immer angenehm. Es ist immer richtig und immer gut. Ab gestern Abend begonnen mit den älteren Kindern bei uns zu Hause den Film Die Pilgerreise zu schauen. Ich bekam den Hinweis, dass der im Moment kostenlos in 12 Sprachen zur Verfügung steht, glaube bis Ende Monat oder so. Und Ben hat das so mitbekommen, dass ich das erfahren habe und hat gesagt, der Film wollte ich auch schauen. Dann haben wir mal begonnen und es war faszinierend. Nicht immer einfach der Weg von Christian, aber immer richtig. Vielleicht schauen wir heute Abend dann weiter, wir sind noch nicht fertig. Das ist so unsere Reise, auf der wir unterwegs sind. Es ist gut, wenn man sich bewegt im Leben. Wir wissen ja eigentlich alle, wenn wir uns nicht mehr bewegen, dann sterben wir. Also wenn sich unser Herzmuskel nicht mehr bewegt, sterben wir. Oder vielleicht kennt ihr Baba Amar Bharati. Ich habe gelesen, dieser Mann hat vor über 40 Jahren begonnen, seinen Arm in die Höhe zu strecken. Unterdessen kann er den Arm nicht mehr bewegen, er ist abgestorben. Also er muss jetzt immer so schlafen und so, es ist alles tot. Er hat gesagt, am Anfang hätte es ihm recht Schmerzen bereitet, den Arm so lange oben zu lassen. Nun, wenn man sich nicht bewegt, stirbt man. Ja. Jemand hat mal gesagt, wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. Ich glaube, das ist eine tiefe Wahrheit. Wenn man nichts verändern will, wird man schlussendlich auch verlieren, was man bewahren wollte. Stillstand führt zu Rückbildungen. Wir haben einen Gott, der uns verändern möchte. Das schreibt auch Paulus in Römer 12, Vers 2, dass Gott uns verändern will. Durch den Heiligen Geist werden wir verändert. Und so wollen wir nun in dieser zweiten Predigt, unserer Neuland-Predigt-Serie, wollen wir das Neuland erkunden. Und wir lesen jetzt gemeinsam den Text aus Josua 2. Und für die Textlesung gehen wir heute nach Walterswil. Danke, Familie Wicki, dass ihr uns den Text vorlest. Film
ab. Buch Josua 2. Josua schickte Kundschafter nach Jericho. Die Israeliten lagerten zu dieser Zeit in der Gegend von Schittim. Von dort schickte Josua, der Sohn Nuns, heimlich zwei Männer los. Sie sollten das vor ihnen liegende Land auskundschaften. Besonders die Stadt Jericho. Die beiden machen sich auf den Weg und erreichen gegen Abend die Stadt. Auf der Suche nach einer Bleibe für die Nacht kamen sie in das Haus einer Prostituierten namens Rahab. Kurz darauf erhielt der König von Jericho die Nachricht:
Heute Abend sind israelitische Männer eingetroffen, die unser Land erkunden sollen. Sie halten sich bei Rahab auf.
Der König schickte sofort Soldaten zu Rahab. Sie befahl ihr:
Bringt die Männer heraus, sie wollen unser Land auskundschaften.
Rahab aber hatte die beiden Israeliten versteckt und stellte sich ahnungslos.
Ja, diese Männer sind bei mir gewesen. Ich wusste aber nicht, wo sie herkamen. Sie brachen wieder auf, als es dunkel wurde und das Stadttor geschlossen werden sollte. Ich kann nicht sagen, wohin sie gegangen sind. Wenn ihr ihnen schnell nachlauft, holt ihr sie bestimmt ein.
Rahab hatte die Israeliten auf ihr Flachdach gebracht und unter Flachstängeln versteckt, die dort aufgeschichtet waren. Die Soldaten des Königs nahmen die Verfolgung auf und eilten in Richtung des Jordanübergangs davon. Unmittelbar hinter ihnen wurde das Stadttor geschlossen. Bevor die beiden Israeliten die schlafen legten, stieg Rahab zu ihnen auf das Dach und sagte:
Ich weiß, dass der Herr eurem Volk dieses Land geben wird. Wir haben große Angst. Jeder hier zittert vor euch. Wir haben gehört, dass der Herr euch einen Weg durch das Schilfmeer gebahnt hat, als ihr aus Ägypten gekommen seid. Wir wissen auch, was ihr mit den Amoriten und ihren Königen Sihon und Og auf der anderen Jordanseite gemacht habt. Ihr habt sie ausgelöscht. Als wir das hörten, waren wir vor Angst wie gelähmt. Jeder von uns hat den Mut verloren. Der Herr, euer Gott, ist der wahre Gott, oben im Himmel und hier unten auf der Erde. Deshalb flehe ich euch an, schwört mir jetzt beim Herrn, dass ihr meine Familie und mich verschont. Denn ich habe auch euch das Leben gerettet. Bitte gebt mir einen Beweis dafür, dass ich euch vertrauen kann. Lasst meine Eltern und Geschwister und alle ihre Angehörigen am Leben. Rettet uns vor dem Tod.
Die Männer antworteten ihr:
Wenn ihr uns nicht verratet, stehen wir mit unserem Leben dafür ein, dass euch nichts getan wird. Wenn der Herr uns dieses Land gibt, werden wir unser Versprechen einlösen und euch verschonen.
Rahabs Haus lag an der Stadtmauer. So konnten sie die Männer durch eines ihres Fenster mit einem Seil hinunterlassen, um ihnen zur Flucht zu verhelfen. Sie riet ihnen:
Lauft erst ins Bergland, damit euch die Verfolger nicht finden. Versteckt euch dort 3 Tage, bis sie zurückgekehrt sind. Danach geht, wohin ihr wollt.
Die beiden Männer sagten zu ihr:
Der Eid, den wir dir gegeben haben, bindet uns nur unter diese Bedingungen. Wenn unsere Soldaten hier eintreffen, muss das rote Seil, an dem du uns jetzt hinablässt, an dein Fenster binden. Und deine Eltern, deine Geschwister und alle Verwandten müssen hier bei dir im Hause sein. Jeder, der nach draußen geht, ist selbst verantwortlich für seinen Tod. Wer aber bei dir im Hause bleibt und trotzdem angegriffen wird, für den stehen wir mit unserem Leben ein. Solltest du uns aber verraten, ist unser Eid ungültig.
Einverstanden,
antwortete Rahab. Dann half sie ihnen, ins Freie zu gelangen. Als sie fort waren, band Rahab das rote Seil ans Fenster. Die beiden Männer liefen ins Bergland und versteckten sich dort 3 Tage. Ihre Verfolger suchten die ganze Strecke bis zum Jordan ab, fanden aber niemanden und kehrten schließlich nach Jericho zurück. Da verließen die beiden Israeliten ihr Versteck, stiegen von den Bergen herab und durchquerten die Jordanebene. Als sie wieder bei Josua waren, berichteten sie ihm, was sie erlebt hatten.
Der Herr gibt das ganze Land in unsere Gewalt,
erklärten sie.
Alle Menschen, die dort leben, haben große Angst vor uns.
Es beginnt in Josua 2, Vers 1 mit: Josua aber, der Sohn Nuns, sandte von Schittim 2 Männer heimlich als Kundschafter aus und sagte ihnen: Geht hin, seht das Land an, auch Jericho. Josua sendet Kundschafter aus, das erinnert uns irgendwie an den Moment, als Mose 12 Kundschafter ausgesendet hat. Das ist 40 Jahre her. Und dann kamen diese 12 Kundschafter zurück und sie hatten Angst vor diesem neuen Land. Also sie sagten, es ist wunderbar und so schön, aber es hat Riesen hier. Wir werden verlieren. Angst verhinderte, dass das Volk Israel ins neue Land einziehen konnte. Einer dieser 12 Kundschafter war Josua. Er war einer von 2, die keine Angst hatten. Nein, vielmehr sagte er damals dem Volk Israel in Josua 4. Mose 14, Vers 9, ihr müsst keine Angst vor den Leuten dort haben. Habt keine Angst. Man hörte nicht auf ihn. Jetzt sind 40 Jahre vergangen. Jetzt ist er der Führer, jetzt hört man auf ihn. Und irgendwie scheint es mir, dass Josua unterdessen mehr Angst hat. Jedenfalls muss Gott ihm 4-mal in Josua 1 sagen, sei stark und sei mutig. 4-mal. In Josua 1, Vers 9 sagt Gott zu Josua, lass dir keine Angst einjagen. Hab keine Angst vor diesem neuen Land. Hab keine Angst. Angst ist der größte Gegner, wenn es darum geht, neues Land einzunehmen. Angst ist der größte Gegner, wenn es darum geht, dorthin zu gehen, wo Gott uns haben möchte. Angst, es gibt so viele Ängste. Vielleicht kennt ihr auch ganz viele Ängste in eurem Leben. Ich habe eine Internetseite gefunden, da gibt es 500 Ängste auf dieser Seite. Das ist nur A jetzt. Man muss es nicht lesen können, aber so zum Zeigen, ganz viele Ängste. Ich habe ein paar herausgeschrieben. Vielleicht kennt ihr die Achluophobie, das ist die Angst vor Dunkelheit. Oder die Akrophobie, das ist die Angst vor Höhe, also Höhenangst. Oder die Dentalphobie, vielleicht hat die jemand, so die Angst vor dem Zahnarzt. Oder die Obesophobie, kennt ihr die? So die Angst vor plötzlicher Gewichtszunahme. Oder ganz, ganz super ist da ganz, ganz tief unten, ganz zu unterst hier, gibt es noch die Arachibutyrophobie. Das ist die Angst, dass Erdnussbutter am Gaumen kleben bleibt. Ich habe gestern Abend Omelette gegessen mit Erdnussbutter und ich finde die Angst begründet. Also da klebt wirklich Erdnussbutter am Gaumen. Naja, ob das eine psychische Krankheit auslösen muss, lasse ich mal dahingestellt. Jedenfalls, es gibt viele, viele Ängste in dieser Welt. Und ich glaube, auch solange wir in dieser Welt leben, haben wir auch Ängste. Ganz verschiedene. Jemand sagte mal, Mut ist nicht, keine Angst zu haben, sondern die eigene Angst zu überwinden. Mut heißt nicht, ich habe nie Angst, sondern ich überwinde meine Angst. Nun, wenn wir jetzt diese Geschichte hier in Josua 2 weiterlesen, dann sehen wir, dass eigentlich gar nicht Josua die größte Angst hatte. Auch nicht die beiden Kundschaften. Ich meine, bei denen ging es ums Lebige dann. Die größte Angst in unserer Geschichte haben die Menschen von Jericho. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass die einen solchen Aufstand machen. Ah, oh, Kundschafter sind da, gib sie raus, der König setzt alle Hebel in Bewegung, um die beiden zu finden. Und dann jagen die denen vermutlich mehrere Tage nach. Zwei Männer. Die haben so Angst. Warum? Rahab sagt zu uns in Vers 9 und Vers 11. Denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Oder Vers 11, und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt und es wagt keiner mehr vor euch zu atmen. Die haben Angst. Also nicht Josua, nicht die Kundschafter haben die größte Angst, sondern diese Menschen von Jericho. Nun, die hatten solch große Angst. War es eine berechtigte Angst? Ich meine ja. Wenn wir uns Gedanken machen über Angst, dann müssen wir unbedingt differenziert bleiben. Es gibt Ängste, die blockieren uns. Und es gibt Ängste, die sind durchaus berechtigt. Und dass die Menschen von Jericho Angst haben, das ist total berechtigt, wie dann die Geschichte zeigt. Aber es gibt Dinge in unserem Leben, da müssen wir keine Angst haben. Ich meine aber, zum Beispiel sich vor Feuer zu fürchten, ist auch berechtigt. Ich meine, Feuer kann unglaubliche Waldbrände verursachen. Oder sich zu fürchten vor der Höhe, wenn man am Abgrund steht, das ist auch berechtigt. Aber laut aufzukreischen wegen einem kleinen Spinneli, ich finde, das ist nicht berechtigt. Jetzt denkt man, ah, du weißt nicht... In der deutschen Sprache gibt es den Unterschied eigentlich zwischen Angst und Furcht. Angst ist vor etwas Diffusem, das man nicht so einordnen kann. Eben die Angst vor einer Spinne. Furcht hingegen ist vor etwas Konkretem, was berechtigt ist. Man sagt auch, ich habe die Befürchtung. Klar, wir Schweizer, und ja, wir machen da nicht so Unterschied. Wir sagen, ich habe Angst davor und dann sagen, nein, du hast keine Angst, aber Angst ist nicht in der Liebe. Doch, es gibt Ängste, die sind durchaus berechtigt. Befürchtungen. Es kommt nicht gut. Nicht jeder neue Weg ist ein guter Weg. Also es gibt Ängste, die sind durchaus berechtigt, aber es gibt Ängste, die blockieren und lähmen uns. Vielleicht kennst du die Angst, im Beruf zu versagen. Oder vielleicht kennst du die Angst, immer alleine zu bleiben. Die Angst, eine Beziehung zu verlieren. Oder auch die Angst vor Neuem. Übrigens heißt die Neophobie, ist auch aufgelistet. Irgendeine Angst. Vielleicht hast du im Moment Angst vor einer Wirtschaftskrise. Angst, dass deine Firma zugehen muss. Angst vor Krankheit. Vielleicht kennst du auch die Angst vor dem Sterben. Niemand von uns weiß, ob man den morgigen Tag noch erlebt. Und wenn man diesen Gedanken mal zulässt, das kann schon irgendetwas in einem machen. So. Die Angst. Vielleicht kennst du aber auch die Angst vor dem, was Gott mit dir vorhat. Dann denkst du, nein, ich habe keine Angst vor Gott. Nun, vielleicht aber kennst du so Abergebete. Sagt Jesus, ich gebe dir mein ganzes Leben, aber ich will nicht nach Afrika. Und sagt Jesus, ich gehe überall hin, solange ich kein Französisch lernen muss. Oder Jesus, alles von mir darfst du haben, solange ich dieses Lieblingshobby nicht aufgeben muss. Aber, merkt ihr bei diesen Abergebeten, wie da so irgendwie eine Angst da ist? So die Angst, Gott, du könntest mich dorthin führen, wo es gar nicht gut ist, wo ich es nicht gut finde. Ja, aber. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir Christen gar nicht glauben, was wir glauben. Ich dich frage, was glaubst du, wie ist Gott? Ich habe das schon oft gemacht, so auch bei jungen Menschen. Die erste Antwort ist in der Regel immer gut. Gott ist gut, treu, lieb, alles positiv. Aber wenn wir das wirklich glauben, dass Gott gut ist, können wir uns dann vorstellen, dass ein guter Gott uns an einen Ort führt, der nicht gut ist für uns? Ich glaube, wir glauben manchmal gar nicht, was wir glauben zu glauben. Gott ist gut. Und dort, wo Gott uns hinführt, ist immer gut, immer richtig, nicht immer angenehm, nicht immer leicht. Jericho musste auch zuerst eingenommen werden. Es war ein riesiger Kampf. Aber es war der richtige Weg. Es war gut am Schluss. Nun, was ist dein Jericho? Josua hatte vielleicht Angst vor der Zukunft, Angst vor dieser Stadt. Er sagt, geht in das Land und seht auch Jericho an, vor allem Jericho. Und er schickt die Kundschafter heimlich aus. Was ist dein Jericho? Vielleicht so der Ort, wo du am meisten Angst hast. Josua geht die Angst an. Er lässt sich nicht hindern, blockieren. Er geht es an. Vielleicht hat er Angst, dass wenn die Kundschafter zurückkommen, dass dann noch einmal 40 Jahre Umweg ist. Aber er geht es an. Was ist deine größte Angst? Jetzt, wenn wir weiterlesen, dann ist vermutlich für fromme Bibelleser schon ein bisschen anstößig, dass die beiden Kundschafter hier zu einer Prostituierten gehen. Es steht wirklich, sie gingen in das Haus einer prostituierenden Frau, einer hurenden Frau. Ich weiß nicht, warum die beiden Männer zu dieser Frau gingen. Vielleicht, weil man bei einer Prostituierten weniger auffiel als Fremder. Wir wissen es nicht so genau. Jedenfalls ist erstaunlich, dass die Bibel einmal mehr den sündigen Lebenswandel eines Menschen nicht verheimlicht. Ich meine, heute könnte man die Geschichte auch gut schreiben, ohne diese Zusatzinfo, dass das eine Prostituierte war. Die Geschichte ginge genau gleich auf. Aber die Bibel will ganz bewusst darauf hinweisen, das war eine Sünderin. Die Bibel ist ja sehr, sehr klar, wenn es ums Thema Ehebruch geht. Das von der ersten bis zur letzten Seite macht Gott deutlich, dass jede sexuelle Handlung, jede sexuelle Beziehung außerhalb der Ehe ist Ehebruch, ist Unzucht, ist Sünde. Manche sagen heute, warum müssen die Christen da immer auf dieser Sünde herumhacken? Nun, die Bibel macht's. Es ist eine ganz besonders schlimme Sünde für die Bibel. Nicht, weil andere Sünden weniger schlimm wären, sondern weil die Ehe versinnbildlich die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und wo Ehepartner die Ehe brechen, ist das immer ein Hinweis darauf, auf die zerbrochene Beziehung mit Gott. Deshalb ist die Bibel hier so scharf. Jedenfalls klar ist, diese beiden Männer, die haben keine Berührungsängste. Sie gehen also zu einer Sünderin. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass sie selbst auch eine sündige Handlung vollzogen haben. Sie gehen zu ihr. Neuland kann für uns immer auch bedeuten, Berührungsängste abzubauen, zu überwinden. Nehme an, wir alle kennen Menschen in unserem Umfeld, die haben eine total andere Lebensauffassung wie wir. Andere Werte, ein anderes Leben, wie sie es gestalten, sind unsere Mitmenschen. Und da geht es darum, dass wir als Gläubige immer wieder auch diese Berührungsängste abbauen und auf Menschen vorurteilslos und offen auch zugehen, mit ihnen ins Gespräch kommen. Vorgestern Abend hatten wir Jugendgruppe IG Digital, Lysander war dabei und er hat uns ein paar Dinge mitgegeben, wie wir den Glauben verteidigen können. Mir ist vor allem geblieben, so, dass es gar nicht so darum geht, gute Argumente zu haben, wenn man Menschen vom Glauben überzeugen will, sondern dass die Menschen einen Platz in unserem Herzen bekommen, dass wir uns auf sie einlassen. Jemand sagte mal, es geht in der heutigen Zeit mehr darum, gute Fragen zu stellen, als Antworten zu geben. Ich glaube, das hat ganz viel Wahrheit für heute. Dass wir verstehen, wie geht es meinem Gegenüber? Was bewegt ihn? Wo ist seine tiefste Sehnsucht? Ich glaube, die Menschen heute haben alle eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht. Und da hat Gott, da hat die Bibel auch eine Antwort auf diese Sehnsucht. Natürlich geben wir unsere Werte dabei nicht auf. Natürlich werden wir die Wahrheit nicht relativieren. Jesus nennt Sünde Sünde. Ehebruch bleibt Ehebruch. Aber Jesus hatte ein großes Herz für den Sünder. Wo war Jesus? Er war bei den Zöllnern. Er war bei den Ausländern. Und er war bei Prostituierten. Auffällig oft hat er ihnen seine Liebe gezeigt. Jesus hat ein Herz für Sünder, für Menschen, die Hunger nach Liebe, Hunger nach Annahme, Hunger nach Vergebung. Und diese beiden Kundschafter, die lassen sich jetzt auf diese Frau ein und dadurch bekommt diese Frau die Gelegenheit, umzukehren von ihrem alten Leben. Sie bekommt die Gelegenheit, sogar gerettet zu werden. Mal zunächst physisch, sie kam dann nicht um, als Jericho eingenommen wurde. Aber ich meine, sie wurde auch geistlich gerettet. Sie heiratete dann einen israelischen Mann. Sie wurde aufgenommen ins Volk Gottes und sie wurde die Urgroßmutter von Jesus. Und erscheint im Stammbaum sogar von Jesus. Diese Frau hatte die Möglichkeit, umzukehren und gerettet zu werden, weil diese beiden Kundschafter keine Berührungsängste hatten. Ich möchte uns heute Morgen ermutigen, immer mal wieder auch die Komfortzone zu verlassen, in die Angstzone vielleicht zu gehen. Die Komfortzone ist dort, wo wir alles im Griff haben. Und wir machen einen Schritt aus der Komfortzone, dort, wo wir Angst haben, Berührungsängste. Dann kommen wir in die Lernzone und in die Wachstumszone, geistlich gesprochen. Damit wir im Glauben wachsen können, ist manchmal auch ein Schritt ins Ungewisse nötig. Man könnte das auch sagen, so der Schritt in den Jordan, wie auch immer, wo das Wasser noch ist und plötzlich ist es weg und Gott begleitet uns. Komfortzone verlassen. Es ist gut möglich, dass Gott mit dir etwas vorhat, wo du zuerst Berührungsängste hast. Aber damit Gott durch uns Großes bewirken kann, braucht es immer wieder auch unsere Opferbereitschaft. Opferbereitschaft bedeutet die Komfortzone verlassen. Wenn wir jetzt die Geschichte noch weiterlesen, dann sehen wir, da ist eine Frau, die geht aufs Ganze. Die riskiert alles, um alles zu gewinnen. Wir haben uns also die Frage gestellt, warum trifft Rahab eine so mutige Entscheidung? Ich meine, sie hilft den Feinden ihres Volkes. Also der Schuss kann auch nach hinten rausgehen. Wenn man den Feinden hilft, sie hatte keine Garantie, dass sie am Leben bleiben würde. Warum hilft sie den Feinden ihrer Landsleute? Warum ist sie bereit, ihr Leben dafür aufs Spiel zu setzen? In mehrerer Hinsicht. Ich glaube, sie war deshalb dazu bereit, weil Gottesfurcht Menschenfurcht überwindet. Gottesfurcht überwindet Menschenfurcht. Rahab wusste etwas. Ich weiß nicht, warum sie das wusste. Josua 2, Vers 9. Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Keine Ahnung, warum sie das wusste. Aber Rahab wusste, was Gott will und was Gott kann. Gott will euch das Land geben, sagt sie damit. Und Gott kann es. Sie begründet es auch. Da der Herr hat das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet und wir haben davon gehört, was ihr da mit diesen Königen gemacht hat. Rahab weiß von einem Herrn, euer Gott, sagt sie, er ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Weil Rahab das wusste, war sie bereit, diesen Kundschaftern zu helfen und wollte im Gegenzug Barmherzigkeit. Hebräisch Chesed. Das ist ein Wort, das oft für die Bundestreue Gottes verwendet wird. Sagt, ich helfe, aber ich möchte mich gerne verbünden mit eurem Gott. Ich möchte gerne mich verbünden mit seinem Volk. Und die beiden Kundschafter lassen sich darauf ein. Sie versprechen ihr die Rettung unter einer Voraussetzung. Sie muss das rote Seil, das sie ans Haus hängt, das rote Seil, mit dem sie die beiden Männer dann herunterlässt, muss sie ans Haus hängen. Dieses rote Seil war das Kennzeichen für Rettung. Wir haben auch ein Kennzeichen für Rettung heute. Unser Kennzeichen für Rettung ist das Kreuz. Damals war es so, wer im Haus drin ist, der wird gerettet werden. Rahab dachte in diesem Moment nicht nur an sich, sie dachte an ihren Vater, an ihre Mutter, an ihre Geschwister. Wer im Haus drin ist, wird gerettet werden. Für uns heute gilt Römer 10, Vers 9. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Wir können heute gerettet werden. Spannend ist bei Rahab, sobald die Kundschafter gegangen sind, Vers 21, knüpft sie das rote Seil sofort ans Fenster. Rahab ist jemand, der den Glauben sichtbar macht. Unser Glaube, wenn wir da mit dem Mund bekennen und im Herzen glauben, ist das oft zuerst mal sehr unsichtbar, was da geschieht bei uns. Ich meine, von Geburt an sind wir Menschen ja alle von Gott getrennt, als Sünder. Und jetzt erkennen wir irgendwie, dass wir Sünder sind, wir bekennen unsere Sünden, wir nehmen Jesus als Herrn an. Und das passiert irgendwie sehr innerlich. Und dann soll dieser Glaube auch äußerlich zum Ausdruck kommen. Bei uns nicht, indem wir ein Seil an die Tür hängen. Denk zunächst einmal dadurch, dass wir uns taufen lassen. Das ist so der erste öffentliche Ausdruck unseres Glaubens, Römer 6. Sind mit Jesus Christus gestorben, mit ihm auferstanden. Aber dann geht es darum, dass wir grundsätzlich unseren Glauben immer wieder sichtbar machen. Jakobus schreibt, Jakobus 2, Vers 25, auch die Prostituierte Rahab ist ein Beispiel dafür, wie ein Mensch durch sein Handeln bei Gott Anerkennung findet. Sie versteckte die Kundschafter der Israeliten bei sich und ermöglichte ihnen auf einem sicheren Weg die Flucht. Jakobus sagt, Glaube ohne Werke ist kein echter Glaube. Der Beweis für ihn ist Rahab. So geht es in unserem Leben auch darum, dass wir unseren Glauben immer wieder sichtbar werden lassen. Wie? Oh, dafür habe ich jetzt keine Zeit, das noch auszuführen. Es gibt so viele Dinge, wie unser Glaube sichtbar werden kann. Glaube ohne Taten ist kein echter Glaube. Kommen zum Schluss noch, die zwei Kundschafter kehren zurück und jetzt sagen sie zu Josua und zum ganzen Volk, wir brauchen keine Angst zu haben, der Herr hat uns das ganze Land in unsere Hände gegeben. Warum wussten sie jetzt das? Wegen Rahab. Rahab sagt ihnen, der Herr hat es gegeben, sie glaubten, keine Angst. Wir brauchen keine Angst zu haben. Gott ist mit uns. Schaut, es lohnt sich, alles auf eine Karte zu setzen. Mit Jesus unterwegs zu sein. Mit ihm an den Ort zu gehen, wo er uns hinführen möchte. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Wovor hast du Angst? Vielleicht vor dem nächsten Schritt, vor der nächsten Woche, vor der Zukunft. Wenn Gott mit uns ist, brauchen wir keine Angst zu haben. Ich möchte uns ermutigen, dass wir Gott immer wieder sagen, wie groß unsere Probleme sind. Aber dann, dass wir unseren Problemen auch sagen, wie groß unser Gott ist. Ich möchte noch beten. Jesus, danke, dass du mit uns bist, gerade auch wenn wir in die Zukunft blicken. Du siehst den jetzigen Moment, du siehst unsere Zukunft. Du siehst, was uns Mühe macht, wovor wir Angst haben. Du weißt, was unser Jericho ist, was wir als nächstes einnehmen müssen. Danke, dass du uns begleitest. Danke, dass wir einen so großen Gott haben dürfen, bei dem alle Probleme verschwindend klein werden. Danke, Jesus, dass du mit uns kommst. Und ich bitte dich besonders für Menschen, die mir jetzt zugehört haben, die irgendeine Angst haben, was auch immer. Schenke den Mut, schenke die Bereitschaft, alles auf eine Karte zu setzen, auf dich. Dass wir heute sagen, ich glaube, ich gebe mich dir ganz hin. Amen.